Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan. Es geht heute um ein Thema, das uns auslandspolitisch momentan am stärksten beschäftigt: der Konflikt zwischen dem Iran, den USA und dem Irak.
Die Amerikaner und der Zionismus sollen wissen, dass der Märtyrertod meines Vaters bei den Menschen an der Widerstandsfront ein stärkeres Bewusstsein geschaffen hat und dass er ihnen dunkle Tage bescheren und ihr labiles Fundament zum Einsturz bringen wird.
So sprach die Tochter des getöteten Generals Zeynab Soleimani am 6. Januar bei den Trauerfeierlichkeiten in Teheran. Also noch vor 3 Tagen. Das scheint sich seitdem beruhigt zu haben. Die 2 Militärschläge des Iran auf US-Stützpunkte fielen glimpflich aus, keine Toten. Die Reaktion von Trump darauf auch gelassen. Zu schaffen macht nur noch der Absturz der ukrainischen Maschine. Gerade kam die Meldung, dass die USA davon ausgehen, das Flugzeug sei irrtümlich durch eine iranische Rakete abgeschossen. Das muss aber noch überprüft werden. Abgesehen davon ist es ruhig geblieben. Tim Petschulat von der Friedrich-Ebert-Stiftung war 8 Jahre lang in der Region unterwegs, vom Libanon über Irak, Iran bis Israel und Oman. Aktuell leitet er das Büro der Stiftung in Jordanien, einem Nachbarn des Irak. Ich habe mit ihm kurz vor der Sendung gesprochen und zunächst gefragt, wie er die Situation in der Golfregion momentan einschätzt.
Im Moment scheinen alle Lager auf Deeskalation aus zu sein und das ist eine sehr gute Nachricht. Der Iran hat ja seinen Vergeltungsschlag wirklich sehr dosiert vorgenommen und es sieht so aus, als wären die USA auch im Vorhinein informiert gewesen worden, denn anders ist gar nicht zu erklären, warum keine Person verletzt worden ist bei einem Angriff auf 2 Militärbasen. Mhm. Und das zeigt, dass der Iran nicht eskalieren möchte, kein eigenes Interesse daran hat an einem großen und konventionellen Krieg mit den USA, denn das wissen eben in Teheran auch alle, so einen Krieg könnte der Iran nicht gewinnen.
Mhm. Erklären Sie es doch mal, Herr Patschulat, wie kommt es, dass die früheren Erzfeinde Iran und Irak plötzlich so vereint gegen die USA vorgehen? Und ist die Situation und die Stimmung tatsächlich in beiden Ländern ähnlich und vergleichbar?
Beide Länder haben eigentlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, sprachlich, kulturell und politisch. Die großen Gemeinsamkeiten sind eine schiitische Bevölkerungsmehrheit, vielleicht auch der Ölreichtum und gleichzeitig verbreitete Armut und Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit in der Bevölkerung, wenn man so will. Aber auch politisch agieren die Länder sehr unterschiedlich. Und ich wäre jetzt persönlich auch vorsichtig zu sagen, der Irak agiert US-feindlich. Denn es war vor allem eine Bevölkerungsgruppe, die im Moment sehr verstimmt ist und die Anti-US-Propaganda des Irans zu 100% übernimmt. Das ist eben die schiitische politische Elite, würde ich sagen. Aber von Sunniten und Kurden kann man das nicht sagen. Darum sehe ich gar nicht so unbedingt, dass der Iran und der Irak hier im Gleichschritt marschieren gegen die USA.
Weil Sie die Sunniten und die Kurden auch erwähnen, welche Rolle spielen sie? Wie sind die Interessen verteilt und wie die Macht im Irak?
Die Schiiten stellen etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung und haben entsprechend auch die Macht. Sie stellen immer den Premierminister und haben immer die Mehrheit im Parlament. Die Kurden sind entsprechend ihrer Anzahl auch vertreten, ebenso die Sunniten. Die Interessen sind sehr ungleich verteilt. Die Kurden wollen schon lange ihren eigenen Staat. Das ist eigentlich immer das Hauptanliegen kurdischer Politik. Und Sunniten, die früher das Land beherrscht haben, wollen vor allem Gleichberechtigung. Bei den Schiiten waren die Lager eigentlich gespalten. Man konnte sehr deutliche anti-iranische Töne auch im schiitischen Lager wahrnehmen. Und die sind eben seit diesem Luftanschlag vom Tisch im Moment.
Es gab ja bis zum Tod Soleimanis am 3. Januar monatelang im Irak massive Proteste gegen Korruption, Armut und auch gegen den zu großen Einfluss des Iran. Momentan hört man davon nichts. Charlotte Bruno berichtete immer wieder über diese Proteste für verschiedene Radiosender in Deutschland. Wir haben sie gebeten, einige von ihnen jetzt zu kontaktieren. Und sie fand heraus, die lassen sich nicht einschüchtern.
Bad Maqtel Soleimani, kennt Ani Bietne.
Als ich die Nachrichten gehört habe, nach dem Tod Soleimanis, war ich zu Hause. Es war in der Nacht. Ich habe gleich das Haus verlassen, gegen 4 oder 5 Uhr morgens, und ich bin zum Tahrir-Platz gefahren. Ich hatte Angst, dass auch der Platz und seine Umgebung angegriffen werden könnten.
Jafar, so der Spitzname des 28 Jahre alten Arztes aus Bagdad. Er hatte Ende Oktober 2019 seine Stelle in einem Krankenhaus der irakischen Hauptstadt aufgegeben, um an den Anti-Regierungsprotesten am Tahrirplatz teilzunehmen. Am 3. Januar 2020 waren dort auch wieder regierungskritische Demonstranten versammelt.
Ein Teil der Demonstranten hat sich über den Tod Süleymanis gefreut. Ich auch. Es gab auch welche, die nicht so glücklich waren, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie eigentlich anderen Interessen angehören.
Denn dieser US-amerikanische Drohnenangriff markiert für diese Aktivisten die Eskalation des Konfliktes zwischen den USA und dem Iran auf irakischem Boden. Eine verheerende Entwicklung für ihr Anliegen, so Jafar.
Der Tod Qasem Soleimanis schadet unserer Sache sehr, dadurch, dass die Medien uns weniger Aufmerksamkeit schenken. Sie reden nur noch über den Krieg zwischen den USA und dem Iran, über Luftangriffe, Raketen, über Militärstützpunkte und Botschaften. Am Dienstagabend wurden Anti-Regierungsaktivisten in der südlichen Stadt Nasiriyah von Anhängern der pro-iranischen Hashd al-Shaabi-Milizen angegriffen. Sie haben mit scharfer Munition geschossen. Keiner hat darüber berichtet.
Die Proteste gegen Korruption, gegen das politische System und gegen den zu großen Einfluss des Iran auf den Irak laufen seit dem 1. Oktober und haben schon über 500 Tote unter den Demonstranten gefordert. Sie beschuldigen nicht nur die Regierung, sondern auch die pro-iranischen Milizen Hashd al-Shaabi, die Proteste brutal zu unterdrücken. Das erklärt, wieso sich die Anti-Regierungsdemonstranten so sehr über den Tod Soleimanis freuen, meint Sami, ein Aktivist aus der Stadt Mosul im Nordirak.
Es stimmt, dass die Art und Weise, wie Soleimani umgebracht worden ist, auf irakischem Boden unrechtmäßig ist. Aber als irakische Bürger beobachten wir immer wieder, wie sehr es uns an Souveränität fehlt. Demonstranten im Zentrum von Bagdad, auf dem Tahrirplatz, sind durch pro-iranische, zum Teil ausländische Milizionäre angegriffen und auch getötet worden.
Die irakische Regierung sei zu schwach, um sich gegen diese externen Einflüsse zu wehren und so zur Deeskalation beizutragen, so Sami.
Ich bin enttäuscht und schäme mich für unsere Regierung, die nicht imstande ist, in diesem Krieg zwischen den USA und dem Iran Stellung zu beziehen. Wir hätten uns ja gewünscht, dass die Regierung beiden Seiten Grenzen setzen würde. Das ist jedoch nicht passiert.
Als das irakische Parlament sich dafür entschied, als Vergeltung für den Mord Soleimanis den Rückzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak zu fordern, waren bei der Sitzung keine Kurden und fast keine Sunniten dabei. Weshalb die Entscheidung auch als parteiisch angesehen wird. Der Aktivist Sami sieht sie ebenfalls als kontraproduktiv und gefährlich an. Denn bis vor 2,5 Jahren noch war seine Stadt Mosul durch die Terrororganisation Islamischer Staat besetzt gewesen und konnte, so Sami, nur mit Hilfe der von den USA geführten internationalen Koalition befreit werden.
Das ist unsere größte Angst im Nordirak, dass der IS zurückkommen könnte. Die USA haben es angedroht, sollten sie sich zurückziehen. Wer wird uns vor dem IS beschützen?
Die Gesellschaft im Irak bleibt gespalten über den Tod Soleimanis, der, wie hier zu hören, in Karbala Massen von Trauernden auf die Straße rief.
Letztlich hoffen wir, dass die jetzigen Proteste nicht eine ganz neue Richtung einschlagen werden. Eine Richtung, die unwichtig ist für das irakische Volk. Wenn die USA und der Iran kämpfen wollen, dann sollen sie das bei sich tun, nicht hier. Wir haben genug gelitten in den letzten Jahren. Heute sind unsere Probleme die Armut und der Mangel an staatlichen Dienstleistungen.
Die Aktivisten wollen nicht, dass ihre Forderungen vergessen werden und rufen zu neuen Protesten für morgen auf. Ein Freitag. Sie hoffen, dass die bei den Menschen immer noch populäre Bewegung die Ambitionen der regionalen Großmächte überleben wird.
Soweit Charlotte Bruno, Kennerin des Landes, die seit vielen Jahren aus dem Irak berichtet und gerade wieder im Irak ist. Übrigens haben wir auf Wunsch der Aktivisten ihren Namen verändert. Die Angst vor dem Regime ist momentan dann doch zu groß. Herr Petschulat von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ticken die Aktivisten anders als der Rest der Bevölkerung? Wie denken die sogenannten normalen Menschen?
Tja, die sogenannten normalen Menschen wollen eigentlich das Gleiche, was normale Menschen auf der ganzen Welt wollen. Sie wollen was zu essen haben, ein regelmäßiges Gehalt und Sicherheit. Und ich würde sagen, insofern unterscheiden sich die Protestierenden im Irak vor allem dadurch von den normalen Menschen, dass sie entweder sehr mutig sind oder sehr verzweifelt oder beides. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass die Proteste vor allem in den schiitischen Hochburgen stattgefunden haben und dass Sunniten und Kurden kaum Anteil hatten daran. Es war also ein Protest von frustrierten Schiiten gegen iranischen Einfluss und gegen das schiitische Establishment in Bagdad.
Das ist ja interessant, weil die Schiiten ja eigentlich die Mehrheit sind und jetzt gerade auch auf den US-Drohnenangriff im Irak ziemlich scharf reagiert haben und den verurteilt haben.
Ja, und das ist eben das Bittere daran. Es gab im irakischen Parlament eine schiitische Mehrheit, die sich anti-iranisch positioniert hat oder die zumindest den iranischen Einfluss zurückdrängen wollte. Und auf der Straße gab es das ebenfalls. Und was eben jetzt dieser Drohnenanschlag, den Präsident Trump angeordnet hat, angerichtet hat, ist, dass das im Grunde weitgehend Vergangenheit ist. Es traut sich im Moment, eingeschüchtert von den pro-iranischen Milizen, keiner mehr, jedenfalls in der schiitischen Bevölkerung, anti-iranische Kritik zu äußern öffentlich. Man wird bedroht und eingeschüchtert. Und das passiert auch auf der Straße. Das wurde ja auch in dem O-Ton, den Sie gebracht haben, deutlich. Was Sami oder Jafar, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber hat ja darauf hingewiesen, erstens, dass Protestlager gespalten ist. Ich glaube, er hat sowas gesagt, dass die wahre Intention deutlich geworden sind und dann sind viele gegangen.
Das war Jafar.
Und er hat auch erzählt, Und er hat auch erzählt, dass in Nasserir Protestierende beschossen und getötet wurden. Und das beeindruckt natürlich schon viele Protestierende, die jetzt die Protestlager verlassen.
Herr Petschulat, wir wechseln mal ins Innere des Iran, weil wir waren jetzt im Irak und haben dort sozusagen die verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft ein bisschen eingeordnet. Wie ist das im Iran? Die Menschen im Iran, denen geht es ja auch nicht wirklich gut. Viele sind arbeitslos, ihnen fehlt eine Perspektive. Das letzte Mal, als wir von ihnen hörten, sind sie wegen überhöhter Benzinpreise auf die Straße gegangen. Spielt das alles über Nacht jetzt keine Rolle mehr? Vereint gegen die USA als Erzfeind? Oder könnte sich das auch wieder ändern?
Ja, da muss man mal abwarten. Im Ende Februar sind ja Parlamentswahlen im Iran und bis dahin kann sich ja noch einiges ändern. Aber zurzeit ist die Trauer im Iran schon echt und ich würde daher sagen, dass der Anschlag auch im Iran schon sehr systemstabilisierend gewirkt hat. Und die Trauer ist so massiv, dass es selbst das iranische Regime überrascht hat.
Zum Schluss die Frage, Herr Petschulat, gibt es eine Kraft im Iran oder im Irak, die deeskalierend wirken könnte auf die hohen Emotionen, die da jetzt im Schwange sind? Also gibt es irgendwo eine Hoffnung, dass das Ganze sich ein bisschen beruhigt oder ist das jetzt quasi nur eine kleine Stagnation und dann kommt es nochmal geballt?
Also im Irak ist die Mehrheit der politischen Elite im Moment auf Deeskalation aus. Kaum einer im Irak hat Interesse daran, dass die USA und der Iran einen Krieg auf irakischem Territorium austragen. Darunter würden ja vor allem die Irakerinnen und Iraker leiden. Es gibt natürlich einige pro-iranische Scharfmacher auch im Irak, die jetzt aber aufgefordert worden vom Iran, sich ruhig zu verhalten und keine amerikanischen Einrichtungen und schon gar keine Zivilisten anzugreifen. Warum jetzt trotzdem noch Raketen in der Green Zone landen, das ist dadurch zu erklären, dass viele der ungefähr 50 Hashid-Milizen nur sehr lose, also manche haben gar keine Beziehung zum Iran, die allermeisten haben in irgendeiner Form Beziehung, aber nicht alle werden direkt vom Iran gesteuert. Es gibt da also auch ein paar freie Radikale, sage ich mal, die tun, was sie für richtig halten, ob der Iran das nun will oder nicht. Mhm. Auch interessant finde ich, dass der Iran ja, anders als es häufig dargestellt wird, nicht völlig aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist. Der Iran hat zwar gesagt, dass Urananreicherungen jetzt wieder vollumfänglich stattfinden werden, aber die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde werden nicht des Landes verwiesen und man behält sich eine Pausierung vor des Abkommens, aber hat auch gesagt, dass wenn die Sanktionen der USA aufgehoben werden, würde man wieder zurückkehren wollen zu diesem Abkommen.
Soweit Tim Petschulat von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er leitet das Büro in Jordanien, dem Nachbarn des Irak. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Iraner, die in Opposition zum iranischen Regime stehen, sind mehrheitlich außerhalb des Landes, die meisten von ihnen in den USA und dort im Großraum Los Angeles. Deshalb wird die Stadt auch Teherangeles genannt. Kerstin Zill mit den Reaktionen aus der auslandsiranischen Gemeinde in Los Angeles auf die Eskalation im Nahen Osten.
Unmittelbar nach der Tötung von General Soleimani gingen auch in Los Angeles US-Iraner spontan auf die Straßen. Sie demonstrierten für und gegen die Entscheidung von Präsident Donald Trump. Ein paar Tage später ist es ruhig im Stadtteil, der Teherangeles genannt wird, wegen seiner vielen Bewohner mit iranischer Herkunft. Vierspurig führt der Verkehr vorbei an Teppichläden, Eisdielen und kleinen Supermärkten. Schilder preisen auf Arabisch und Englisch persisches Essen und Spezialitäten an. Über die Eskalation im Nahen Osten will kaum jemand sprechen. Manche haben Angst vor Konsequenzen, wenn sie ihre Familie im Iran besuchen.
I'm going to Iran. I really don't wanna get involved.
Andere sagen, sie wollten niemanden beleidigen.
No, there's nothing, you know, to talk about. I mean, it's anything you say, you're gonna make some people upset.
Wieder andere sind zu wütend und unglücklich über Präsident Trumps Entscheidung, um darüber zu reden.
Stupid president did some big mistake and people are not happy. Because of that they don't like it to talk.
Dieser Buchhändler, Mitte 60 und seit über 30 Jahren in Los Angeles, will zunächst auch nichts weiter sagen. Unter der Bedingung, dass sein Name nicht erwähnt wird, schimpft er dann doch offen weiter. Präsident Trump solle sich nicht in Irans Angelegenheiten einmischen.
This guy is brainless.
Dieser Mann ist hirnlos. Er denkt nicht nach. Er hat weder von Militär noch von Politik Ahnung und ist nur ein schlechter Geschäftsmann.
Im Fotoladen nebenan redet die Besitzerin auch nur, wenn ihr Name nicht erwähnt wird. Die Mitte-40erin fliegt nächste Woche in den Iran, um Familie und Freunde zu besuchen. Eine lange geplante Reise. Ihre Familie dort leide unter den Sanktionen, sagt sie. Einen Regimewechsel wolle sie aber auch nicht.
To be honest with you, it's shocking for me. They don't want the regime changed.
Es schockiert mich, aber sie wollen einfach nur Freiheit und Frieden. Sie haben Angst, dass es nach einem Regimewechsel schlimmer wird, als es derzeit ist. Am Telefon reden sie nicht darüber, weil es abgehört werden könnte.
They don't mention anything.
Einer der wenigen, der offen redet, ist Todd Kodadadi, Besitzer eines Delikatessenladens. Seine Familie floh vor 30 Jahren aus dem Iran. Sie sind Bahai, wurden wegen ihrer Religion verfolgt, konnten nicht zur Schule gehen oder studieren. Damals war Kodadadi ein Teenager. Er ist froh, dass Soleimani tot ist.
Personally, I'm happy what happened because of the history behind this general.
Wer über den Tod des Generals trauere, der 1000 Menschen ermordet und eingeschüchtert habe, sei vom Regime im Iran manipuliert, sagt er. Die junge Generation im Iran werde die Führer stürzen. Von Verhandlungen mit Teheran hält der Geschäftsmann nichts.
I don't think so. Based on what I saw from the Iranian regime, they never come.
Was ich vom iranischen Regime weiß, ist, dass sie nie ehrlich verhandeln. Sie versprechen eine Sache und tun etwas anderes.
So unterschiedlich auch Meinungen sind in diesem Stadtteil von Los Angeles, alle seien noch sehr verbunden mit dem Iran und wollten dort keinen militärischen Konflikt. Das sagte Mariam Saar, im Iran geborene Anwältin und Leiterin der Städtischen Kommission für Frauenrechte, dem lokalen Radiosender KCRW.
Fast alle hier haben Angst vor einem Krieg in unserem Land, der aufgrund von Ideologien und geopolitischen Konflikten geführt wird, für den die Zivilisten, die wenig damit zu tun haben, den Preis bezahlen werden.
Sie spürt noch eine weitere Angst in Teherangeles. Angst vor Diskriminierung in den USA, wie es sie 1979 gegeben habe, zur Zeit der Geiselnahme von US-Diplomaten in der Botschaft von Teheran.
Wir fühlen normalerweise selten, dass wir anders sind als alle US-Bürger. Ich glaube, das wird sich ändern. Geschäftsleute fürchten, dass manche Kunden nicht mehr kommen und alle machen sich Sorgen, wie man Amerikaner mit iranischer Herkunft dann behandeln wird.
An einer Kreuzung der Hauptverkehrsstraße verteilt Mossayeb Galali Flyer für eine seit 2 Monaten geplante Veranstaltung zur Demokratie im Iran. Galali war 3 Jahre im Iran inhaftiert, bevor er über die Türkei und Italien nach Kalifornien floh. Eigentlich sei er dagegen, Menschen zu töten, sagt er. Mit Soleimani sei das eine andere Sache.
100% was good, yeah.
Der General habe alle die Ziele verabscheut, für die er, Galali, sich nun von Los Angeles aus einsetze.
We want peace. We don't want to, you know.
Wir wollen Frieden. Wir wollen, dass der Iran sich nicht in anderen Ländern einmischt. Gleichberechtigung für Männer und Frauen, Demokratie, die Trennung von Staat und Kirche, Religionsfreiheit, das wollen wir.
Das sind Forderungen, für die sich in den USA nicht nur die Auslandsiraner einsetzen. Doch was will die US-Regierung? Was plant Donald Trump? Wie durchdacht war seine Entscheidung? Immerhin hat er gelassen auf die militärischen Angriffe des Iran auf die US-Militärbasen im Irak reagiert. Arthur Landwehr ist unser Korrespondent in Washington. Mit ihm bin ich verbunden. Herr Landwehr, wenn man Trump gestern in der Pressekonferenz so gesehen hat, dann wirkte er recht zufrieden mit sich und seinen Entscheidungen. Ist er also der Sieger im Konflikt mit dem Iran, weil er erstens angegriffen hat, also Stärke gezeigt hat, und der Iran anscheinend vor dieser Stärke Respekt gezeigt hat, indem er bei seinen Rückangriffen wohl keinen Menschen getötet hat?
Donald Trump würde das so sehen. Also er würde, wenn man ihn fragt, sicher sagen, das war genau die Strategie, die wir angewandt haben, um da unser Ziel zu erreichen, vor allen Dingen um unserem großen Ziel näher zu kommen, den Iran daran zu hindern, irgendwann auch langfristig Atomwaffen zu besitzen. Und dieser Atomvertrag mit dem Iran war viel zu schwach, hatte viel zu wenig Garantien. Und es war richtig, hier in die Eskalation zu gehen. Es war richtig, hier auch ein Risiko einzugehen. Und es war vor allen Dingen richtig, den General Soleimani zu töten. Und es hat sich jetzt als richtig herausgestellt. So würde er das auf jeden Fall darstellen.
Und wie würden das die anderen Republikaner sehen, also seine Partei?
Naja, also innerhalb seiner eigenen Partei gibt es da auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also einige sind damit sehr zufrieden, vor allen Dingen, dass es jetzt eben dazu gekommen ist, diese Spirale von Angriff und Gegenangriff zu unterbrechen. Dass jetzt eine Chance besteht, wieder an einen Tisch zu kommen, dass eine Chance besteht, zumindest die Beziehungen zu normalisieren, wenn auch nicht zu einem richtigen Frieden zu kommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Hardliner, die sagen, hier ist eine Chance verspielt worden. Wir hätten jetzt die Chance gehabt, das weiter eskalieren zu lassen und damit dieses Mullah-Regime im Iran endgültig zu beseitigen und letztendlich, das sagt dann keiner so offen, aber in Klammern, diese große Schmach der Botschaftsbesetzung und der Botschaftsgeiseln vor 40 Jahren auszumerzen.
Mhm. Und Herr Landwehr, wie sehen das eigentlich die Wähler von Trump? Denn diese wollten doch gar keinen Krieg mehr haben. Sie wollten, dass alle Soldaten abziehen.
Im Grunde hat er das sehr geschickt gemacht, um gerade seine Kernwählerschaft zu befriedigen. Denn es sind zwei Dinge, die die wollen bzw. nicht wollen. Es ist genauso, wie Sie sagen, das Land ist wirklich kriegsmüde und das gilt auch für diese Kernwählerschaft. Dieser jetzt fast 18 Jahre dauernde Krieg in Afghanistan, das ist etwas, was die Leute nicht mehr wollen. Sie wollen, dass die USA zurückziehen. Auf der anderen Seite ist das, was Donald Trump gemacht hat, nämlich einen bösen Buben, so wie er ihn ja auch immer wieder nennt, nämlich den General, zu töten. Das ist genau das, was bei seiner Klientel ankommt. Das ist etwas, was die als Härte zeigen, als Konsequenz zeigen, empfinden. Und damit hat er sie bedient und gleichzeitig aber auch deutlich gemacht, wir gehen in keinen weiteren Krieg, wir machen kein weiteres Abenteuer und vor allen Dingen, wir bringen nicht unsere eigenen Soldaten in Gefahr.
Wie sieht denn die US-Regierung momentan die Situation im Irak? Also sieht sie da ein Machtvakuum, weil das Land gefangen ist zwischen diesen einzelnen Volksgruppen und dann auch noch zwischen dem Iran und den USA? Wird darüber irgendetwas verlautet?
Ja, diese doch sehr harte Reaktion des Irak und des irakischen Parlaments scheint hier in den USA wirklich überrascht zu haben. Also damit hatte man nicht gerechnet, dass man jetzt mit dem Irak auch noch Probleme bekommt in diesem ganzen Zusammenhang. Aber die Situation oder die Stimmung zwischen der amerikanischen Regierung und der irakischen Regierung war seit langem angespannt. Es ist nicht so, dass die Anwesenheit der amerikanischen Truppen im Irak wirklich von allen begrüßt wird. Und auch die irakische Regierung kommt damit innenpolitisch immer wieder unter Druck. Und das führt zu einer ganzen Reihe von Spannungen. Aber vor allen Dingen ist es das Gefühl, dass die Amerikaner vermitteln, dass das Land nicht souverän ist. Das sieht man ja auch jetzt an den Reaktionen in der Bevölkerung im Irak, so wie das übermittelt wird. Dieses Gefühl zu vermitteln, das Land ist nicht souverän, das Land ist ein besetztes Land und ist letztendlich nicht sehr viel weiter, als es 2003 war, als George W. Bush im Rahmen dieses Krieges gegen den Terrorismus in das Land einmarschieren ließ. Also das alles führt zu diesen Spannungen und damit ist jetzt in dieser Woche letztendlich ein Fass zum Überlaufen gekommen.
Was kann man denn jetzt erwarten als nächste Schritte von Trump, bezogen jetzt auch auf seine Truppen in dem Irak? Die Kurden und die Sunniten, wie wir im Verlauf dieser Sendung erfahren haben, sind durchaus Iran-kritisch, wollen, dass die USA drin bleibt und diese internationale Gruppe, die gegen den IS weiter kämpft. Wie sieht man das in der US-Regierung?
Nein, die Anwesenheit im Irak, die Stellungen dort sind strategisch unglaublich wichtig. Und das ist, um einfach in dieser Region präsent zu sein. Und denn das ist ja eine wirkliche Drehscheibe für diese gesamte Region des Nahen Ostens bis in den weiteren Osten hinein. Also insofern will man das auf gar keinen Fall aufgeben. Und das war ja auch damals mit ein wichtiger strategischer Grund, diesen Krieg überhaupt zu führen, um diese Präsenz zu bekommen. Also da werden die Amerikaner nach meiner Einschätzung wirklich alles tun, um die Situation wieder zu glätten. Und dafür zu sorgen, dass sie zumindest akzeptiert sind als diejenigen, die Soldaten und die wichtige Luftwaffenbasis im Irak haben.
Herr Lanfer, doch noch eine letzte Frage zu den Demokraten in den USA. Wie sehen die jetzt ihre Rolle? Das Impeachment-Verfahren ist ja jetzt so ein bisschen zur Seite gerückt, oder?
Das Impeachment-Verfahren wird sicherlich in der kommenden Woche wieder auf die Tagesordnung kommen. Es ist tatsächlich durch die Ereignisse an die Seite gerückt worden. Man ist sauer, was jetzt Iran angeht und den Umgang damit. Der Kongress ist nicht im Vorfeld informiert worden. Und das ist etwas, was die Demokraten jetzt auch noch nutzen wollen, um politisch gegen Donald Trump vorzugehen. Und sie finden da auch durchaus Unterstützung bei einigen Republikanern, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat.
Es bleibt spannend. Arthur Landwehr war das aus Washington. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Das war die Weltzeit heute mit ganz unterschiedlichen Ansichten auf den Konflikt, dem momentan wohl spannendsten außenpolitischen Thema. Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch, und nehmen die aktuellen Vorfälle weiterhin zum Anlass, um zu fragen, was steckt dahinter? Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.